Ich habe eins, ja. Ja, guten Morgen. Ich muss mich richtig kurz fassen, da waren ja schon so viele Sachen gesagt worden. Das ist jetzt mehr als Prägung unter Zeitdruck, weil mein Älteste sitzt dann schon da und irgendwann kommt dann der Blick auf die Uhr und so. Also ich versuche jetzt nicht schneller zu reden, obwohl ich unter Zeitdruck bin. Ja. Ich habe festgestellt, in unserer heutigen Zeit mögen Leute keine absoluten Aussagen. Also wenn man als Christ einfach mal so ganz klare Aussage in den Raum stellt, so ein Satz, bam, wo es nur Ja oder Nein gibt. So, ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, denn durch mich. So, Jesus rettet, nichts anderes. So, das sind so Aussagen, da kommt man in Deutschland, das mögen Leute nicht. Das kann man ja nicht so sehen, so hundertprozentig ist das denn wirklich so. Ist das so absolut? Heutzutage mag man immer gerne noch so einen zweiten Weg haben, so eine Option. Ja, aber das kann man doch nicht immer so hundertprozentig sagen. Und kennt ihr das, diese Abneigung gegen absolute Aussagen? Keine? Ach doch, da hinten gibt es eins, zwei, Halleluja. Puh. Gar nicht, das kenne ich auf keinen Fall. Wenn man dann als Christ solche Sachen sagt, dann wird man gerne so als Fundamentalist hingestellt. Also mir ist es zum Beispiel schon auf der Arbeit passiert, dass dann ein muslimischer Mitarbeiter, der Vorsteher in irgendeiner Moschee ist, zu mir sagt, du bist ein Fundamentalist. Und ich so, okay, ja, dann bin ich das halt. Okay, aber dafür schnalle ich mir keine Bombengürtel um oder so. Aber ich bin dann doch vielleicht Fundamentalist, keine Ahnung. Zumindest wird man gerne so hingestellt. Und wenn man die Briefe von Paulus liest, das sind ja mehr so Lehrtexte, also nicht so schöne Geschichten, so wie im Alten Testament, sondern so Fachbücher, dann knallt er einem ja auch immer so ganz kurz Aussagen dahin, die dann teilweise so richtig reinhauen. Und die teilweise auch, wenn man die so alleine hört, einen erstmal schlucken lassen. Und von so einem Satz, der total absolut ist und der einen wirklich schlucken lässt, über den möchte ich heute gerne mal reden mit euch. Das ist so ein Nebensatz, den man dann auch gerne überliest oder den man nicht so wirklich nimmt, wie er gesagt ist. Und da würde ich gerne mal drüber reden. Er steht im Römerbrief, Kapitel 14. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und die Gemeinde in Rom besteht aus verschiedenen Christen. Die einen sind ehemalige Juden, also Leute, die jüdisch aufgewachsen sind mit der jüdischen Religion, mit den jüdischen Gesetzen, mit den jüdischen Regeln, so Speiseregeln, Reinheitszeug und so, und die das immer noch ernst nehmen, aber glauben, dass Jesus der Gesandte Gottes ist, der Messias ist und sie haben sich bekehrt und sie glauben an Jesus, aber halten noch diese alten Regeln, Gesetze und Traditionen, weil sie einfach sagen, das ist ja nicht falsch, das ist ja auch von Gott und wir halten diese Dinge weiter. Es gibt eine zweite Gruppe in der Gemeinde, die nichts mit dem Judentum an sich zu tun haben, sondern die dann einfach sich bekehrt haben direkt zu Jesus. Heidenchristen werden die in der Bibel genannt, also Heiden einfach nur als das Gegenteil von Jude, also Heide gleich nicht Jude. Und die haben natürlich mit diesen ganzen Geboten, Reinheitsregeln nichts am Hut. Die halten dann keinen Sabbat, die essen alles. Und im Gegensatz dazu, die Juden halten halt diesen einen Tag, Samstag, bei denen halten die als einen besonderen Tag hoch. Und essen auch nicht alle Sachen. Da geht es halt irgendwie um Opferfleisch oder unreines Fleisch, reines Fleisch, solche Sachen. Und in dieser Gemeinde gibt es einen Streit. Soll man denn jetzt die alten Sachen halten oder nicht? Und ich kann mir diese Diskussion richtig gut vorstellen. So, die einen, die sagen, nein, Jesus hat uns frei gemacht von diesen Dingen und wir haben eine neue Freiheit. Sein Blut reicht, so wie wir gerade in dem Lied gesungen haben. Es gibt keine andere Quelle als sein Blut. Sein Blut reicht. Wir brauchen nicht irgendwelche anderen Gesetze halten. Die haben das begriffen und die sagen, ja, ich lebe im Vertrauen auf das Kreuz, ich lebe im Vertrauen auf Jesus. Und ich brauche diese anderen Gebote nicht mehr und verstehen dann nicht, dass die anderen das trotzdem weiterhalten. Und die anderen sagen, nein, aber diese Dinge sind auch von Gott gegeben und die sind gut und wir halten die weiter und sie verstehen nicht, wie die anderen es nicht halten können. Und so kommt es zu einer Spannung in der Gemeinde. Die einen leben die Freiheit und fragen sich oder kritisieren, dass die anderen so gesetzlich sind. Die anderen sagen, nein, diese Gesetze sind gut, diese Dinge sind gut, sind von Gott gegeben und wundern sich über die Freiheit der anderen, diese Lockerheit, diese Laschheit. Das sind religiöse Regeln, die da zu einem Glaubensstreit führen. Und Paulus sagt in dem Zusammenhang, hey, streitet euch nicht. Denn der eine hält jeden Tag als gleich wichtig und ehrt in diesen Tagen Gott und der andere, der hält einen Tag noch als besonders wichtig hoch und er ehrt dabei auch Gott. Der eine ehrt Gott dadurch, dass er sagt, ich bin frei und ich darf alles essen und der andere ehrt Gott, indem er sagt, nein, ich halte mich an besondere Speisepläne. Alles geschieht zur Ehre Gottes, also streitet euch doch nicht. Und nehmt Rücksicht auf Schwache. Weil, wenn du gegriffen hast, dass du alles tun und lassen kannst, also wenn du alles tun und essen kannst, und der andere daneben, der glaubt das nicht, aber er ist es trotzdem, für den, da fängt er sein Glaube an zu straucheln. Er fängt an zu kämpfen, weil er sagt, ich esse das jetzt, weil der das auch tut, aber irgendwie kann ich es nicht fassen und ich fühle mich schuldig, weil ich esse aus Gruppenzwang. Also nehmt Rücksicht. Wenn jemand anderes anfängt zu straucheln, dann lass lieber deine Freiheit sein und halt dich an seine Sachen. Hauptsache, der fällt nicht. Rücksichtnahme. In diesen Streit rein sagt Paulus jetzt einen Satz und der steht im Römer 14, Vers 23. Und er sagt, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist ein Satz. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Punkt. Und wenn ich das lese, dann geht es bei mir sofort wieder los. Alles? Ist wirklich alles Sünde? Egal ob gut oder schlecht, ist alles Sünde, was nicht aus Glauben geschieht? Das ist doch jetzt schon wieder eine ziemlich absolute Aussage. Hat er da, ist das vielleicht ein rhetorisches Mittel der Übertreibung oder so? Und man überlegt gleich, stimmt das wirklich? Und man versucht irgendwo eine Ausnahme zu finden. Also gerade wenn man analytisch, naturwissenschaftlich an sowas rangeht, dann sucht man immer sofort die Ausnahme für die Regel. Er sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und ich muss schlucken, wenn ich den Satz lese. Und deshalb würde ich gerne diesen Vers oder diesen Satz mit euch mal genauer angucken heute. Vorher würde ich gerne zwei Worte erklären. Viele von euch kennen die Definitionen, viele von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Lasst es euch trotzdem nochmal antun. Ich möchte es einfach nur definieren, zwei Worte, weil daraus wird klar, wo ich hinterher hinaus will. Das erste Wort ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Was ist Sünde? Bei Nichtchristen erlebe ich oft, ist das, was die sich unter Sünde vorstellen, etwas vollkommen anderes als das, was die Bibel darunter versteht. Also jetzt gerade in der Karnevalszeit war es wieder so, dass kann denn Liebe Sünde sein und Party machen und Spaß machen und man haut so richtig auf den Putz, schlägt über die Stränge und das ist dann halt, das nenne ich auch Sünde und Sünde gleich Spaß haben. Schon mal mitgekriegt, so einen Falten? So ein bisschen rumsündigen, so in der Welt, das ist schon gut. Das macht Spaß. Man schlägt über die Stränge und hinterher am Aschermittwoch, dann wird der Nübbel verbrannt oder so. Aber man hat dann halt mal eine Zeit gehabt, wo man richtig auf die Kacke gehauen hat und das ist dann so sündigen und das ist okay. Oder ein Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, er würde gerne in die Hölle kommen nach seinem Tod, weil da geht ja die Party richtig ab. Er möchte gerne sündig saufen, rumhuren, was man halt so macht. Und im Himmel, das kann er sich ziemlich langweilig vorstellen, aber in der Hölle, da richtig rumsündigen, das ist so sein Leben. Und ich hätte ja einen guten Draht nach oben, ob ich da nicht irgendwie mal ein Wort für ihn einlegen könnte. Ich habe ihm dann gesagt, glaube mir, wenn du so weitermachst, dann brauche ich da gar kein Wort für dich einlegen. Dann kommst du das, dann schaffst du das auch alleine. Das hatte leider nicht den Effekt, aber ich arbeite noch dran. Das ist schon eine krasse Aussage, oder? Die Aussage, diese kennt ihr ja, diesen Ausspruch, gute Mädchen kommen in den Himmel und böse Mädchen kommen überall hin. Das geht so in die gleiche Richtung. Dann tätowieren sich irgendwelche Leute Teufelchen auf den Hintern. Und zeigen, sie sind so ein bisschen böse, so ein bisschen. Also der Teufel ist ein Loser wohl, der Teufel wird in der Hölle sein, aber der wird da genauso geknecht mit Heule und Zähne klappern wie alle anderen auch, die dahinter da sind. Hölle heißt er fern von Gott irgendwie. Da ist nichts Lustiges dran und es ist nichts Lustiges an Sünde. Und ich möchte das nochmal klarstellen, Sünde ist nichts Witziges und Sünde ist auch nichts Erstrebenswertes. Sünde ist, das Wort, was in der Bibel benutzt wird, hat mehrere Schichten. Und eine Schicht dieses Wortes ist Zielverfehlung. Also wirklich dieses Wort, wenn man einen Bogen schießt, der Pfeil fliegt und er trifft das Ziel nicht. Das ist eine Komponente von Sünde. Wenn ich sündige, dann gibt es einen Punkt in meinem Leben, in dem ich gerade das Lebensziel verfehlt habe, den Sinn verfehlt habe. Das, wofür ich geschaffen bin. Und wenn mein ganzes Leben aus Sünde besteht, dann geht mein Leben an meinem Ziel, an meinem Sinn vorbei. Das ist Sünde, ein Teil davon. Wir verfehlen den Sinn unseres Lebens. Gleichzeitig hat Sünde noch eine weitere Komponente, die immer mit dabei ist, nämlich Schuld. Immer da, wo Sünde geschieht, machen wir uns schuldig. Immer da, wo Sünde geschieht, da kehren wir uns von Gott ab. Weil er hat uns geschaffen mit einem Sinn in unserem Leben und da, wo wir unseren Sinn verfehlen, kehren wir uns in einem Bereich von Gott ab. Wir sagen, nein, wir wollen in diesem Bereich alleine sein. Wir wenden uns von ihm ab, wir schaffen eine Distanz zwischen ihm und uns und laden damit Schmutz auf uns, Unheiligkeit auf uns, Schuld auf uns. Und ich erlebe oft, in meinem Leben leider auch, aber auch im Leben von anderen Leuten, wenn ich mir das angucke, erlebe ich oft einen total entspannten und laxen Umgang mit Sünde. Aber Sünde, und das ist eine dritte Komponente, die sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und immer, wo Sünde geschieht, stirbt etwas. Immer, wo Sünde geschieht, wird ein kleines bisschen von uns sterben. Das hängt zusammen. Und in letzter Konsequenz tötet Sünde uns. Und da das so brutal ist, das mit der Schuld, das mit dem Tod, diese Abkehr von Gott, hat Gott sich entschieden, dass er das nicht stehen lassen kann, und er hat sich entschieden, all diese Schuld auf uns zu nehmen, auf sich zu nehmen und zu sterben am Kreuz, damit wir leben können. Damit diese Macht der Sünde zerbrochen ist. Damit die Macht der Schuld zerbrochen ist. Damit der Tod zerbrochen ist. Und als Jesus vom Tod auferstanden ist nach 3 Tagen, ist das der Beweis gewesen, er hat alle Schuld auf sich geladen, Sünde tötet, er stirbt und er lebt wieder. Also ist die Macht der Sünde zerbrochen. So wichtig war das Gott. Und wenn er das nicht ertragen kann und bereit ist, Mensch zu werden und zu sterben für uns, dann sollten wir keinen entspannten Umgang mit Sünde haben, sondern sollte Sünde uns wirklich, wirklich nicht nett sein. Das ist nichts Schönes. Unser Vers. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also alles, was nicht aus Glauben geschieht, tötet, macht schmutzig, bringt uns weg von Gott. Zweites Wort. Glaube. Glaube ist genauso schwammig. In normalen deutschen Sprachgebrauch ist Glaube, ich vermute etwas, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Also so Glauben im Gegensatz zu Wissen, vermuten. Deshalb können auch total viele Nicht-Christen sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, es gibt da ein größeres Wesen, was irgendwie alle Fäden in der Hand hält. Deshalb können auch Leute, die eigentlich gar nicht an Gott glauben, wunderschön beten, weil da gibt es ja irgendwas Höheres und sie vermuten, da gibt es etwas. Und wenn man ihnen dann sagt, glaubst du? Dann sagt er, ja, ich glaube. Und er versteht, ich vermute, da gibt es etwas. Aber die Bibel meint auch hier was vollkommen anderes. Und Glaube ist extrem schwer in ein Wort zu fassen. 500 Mal taucht das Wort Glaube in der Bibel auf. Oder dieser Wortstamm. Aber wenn man es zusammenfassen will, in ein Wort, dann würde ich sagen, Vertrauen ist das Wort. Und zwar Vertrauen auf Jesus, auf Gott, auf seine Gnade, auf seine Liebe. Vertrauen, dass das, was er am Kreuz getan hat, reicht. Vertrauen darauf, dass er vor 2000 Jahren alles vollbracht hat. Glauben heißt Vertrauen auf Jesus setzen. Aber was ist Glaube denn wirklich in der Praxis? Was macht Glaube? Was löst Glaube aus? Glaube ist ein Schlüssel. Wie der Zündschlüssel in einem Auto. Glaube aktiviert das, was Jesus getan hat. Also, als Jesus noch über die Erde wandelte, hat er für Kranke gebetet. Und die Kranke wurden heil. Und er kommentierte das meistens mit der Aussage, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Glaube hat dich geheilt. Also wenn ein Kranker hinkam und hat so viel Vertrauen auf ihn aufgebracht, dass er hinkommt und bittet um Hilfe, dann sagt Jesus, dein Vertrauen auf mich, auf meine Kraft, auf den, der mich gesandt hat, hat dich heil gemacht. Sei geheilt. Und dann wird die Person wieder lebend. Oder Tote werden wieder auferweckt. Aus Glauben heraus. Aus dem Vertrauen. Der Glaube hat jetzt eigentlich nicht geheilt. Sonst hätten wir das ja gemacht, weil es ja unser Glaube. Sondern Jesus hat natürlich das vollbracht. Gott hat das vollbracht. Aber so wie ein Auto da steht, voll getankt und der Motor ist startbereit, aber du musst den Zündschlüssel umdrehen, damit da irgendwas drin aktiviert wird und das Auto damit nicht fahren kann, so liegt für jeden Menschen das, was Jesus am Kreuz getan hat, bereit. Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Auch die, die ihn nie annehmen werden. Auch die, die hinterher verloren sein werden, weil sie nichts mit ihm zu tun haben. Er ist für all ihre Sachen gestorben. Aber der Glaube muss es aktivieren. Der muss es einschalten. Und nur dann hat es auch wirklich Kraft. Also Glaube ist ein Schlüssel. Und wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt und es funktioniert, dann ist das eigentlich, hat er vorgemacht, wie auch Errettung funktioniert, wie Befreiung funktioniert, wie Versorgung funktioniert. Weil das Wort, was da für Heilung, Errettung, Befreiung, Glauben steht, ist immer das gleiche im Griechischen, nämlich sozo. Sozo ist so, es hat dir geholfen, es hat dich hier wieder rund gemacht, nein, es hat dich ganz gemacht, genau. Der Reinhard Rehberg hat hier auf einer Konferenz das mal genauer erklärt. Diese Predigt kann man sich auch runterladen zum Thema so und so. Aber dieses Wort, dieses griechische Wort, was da steht, das ist so ein Rundumpaket. Und als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da sagt die Bibel, Johannes 3, Vers 16 und 17, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet, gesozot wird. Also als Jesus gezeigt hat, Heilung funktioniert, dein Glaube hat dich gesozot, zack, ist die Person. So zeigt er uns im Endeffekt auch, dass unsere Sündenvergebung funktioniert. Dein Glaube rettet dich, aktiviert die Sündenvergebung am Kreuz. Und wenn das funktioniert hat, dann funktioniert Heilung auch bei uns. Und wenn das funktioniert hat, dann funktioniert auch Befreiung. Der Glaube aktiviert das, was Jesus am Kreuz getan hat. Glaube errettet. Glaube ist ein Schlüssel und Glaube errettet. Wir müssen lernen, dass wir müssen unser Vertrauen, unseren Glauben darauf setzen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, reichte, um ihn von den Toten aufzuerwecken, um alle Sünden dieser Welt zu zerstören und um uns wieder lebendig zu machen und um uns rein zu machen und um uns wieder herzustellen, um uns wieder zu heilen. Das ist Glauben. Und ich glaube, es geht, ich weiß, es geht sogar noch weiter. Glaube ist ein Schlüssel zu unserer Persönlichkeit und zu unserer Autorität und unserem Erbe. Also nicht nur, dass wir irgendwie durch dieses Feuer durchkommen und dann irgendwie verkohlt auf der anderen Seite wieder lebendig rauskommen, sondern wir haben Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Römer
5, Vers 2. Durch Jesus haben wir im Glauben auch Zugang zu der Gnade erlangt, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang zur gesamten Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang zu allem, was er hat. Herrlich, oder? Durch Glauben. So, und jetzt sind wir schon, jetzt haben wir die beiden Worte erklärt, jetzt sind wir schon mittendrin. Glaube ist also der Schlüssel zur Aktivierung zum vollbrachten Werk am Kreuz. Was sagt also unser Vers? Alles, was nicht aus Glauben, aus Vertrauen heraus auf Jesus aktiviert wird, und alles, was nicht aus Glauben geschieht, gesetzt auf dieses Fundament am Kreuz, ist Sünde, tötet, bringt uns weg von Gott, verschmutzt uns. Alles, was nicht auf dem Fundament dessen, was Jesus getan hat, steht, tötet uns. Und mir ist dieses Wort Fundament total wichtig in der Predigtvorbereitung geworden. Das Kreuz muss ein Fundament sein. Es gibt viele Wahrheiten, die man so mit sich trägt, Glaubenswahrheiten. Aber ich glaube, ein Fundament ist mehr. Ein Fundament ist etwas, wo etwas draufsteht. Fundament ist etwas, was tragfähig sein muss, damit man etwas drauf aufbauen kann. In der Bibel wird halt oft gesagt, dass Jesus das einzige Fundament ist, was gelegt werden kann. Und dass wir unser Haus auf dieses feste Fundament Jesus bauen sollen. Damit unser Haus, unser Lebenshaus nicht auf Sand gebaut ist und weggespült werden kann, sondern dass es wirklich steht. Ein Fundament muss fest und tief und unumstößlich sein, damit es nicht irgendwie ins Schwanken gebracht wird, ins Wanken gebracht wird und das Haus nicht einstürzt. Viele von uns haben so ein bisschen verstanden, was Jesus am Kreuz wirklich getan hat. Aber ich glaube, dass eigentlich, ich habe noch keinen getroffen, der wirklich von sich hundertprozentig gesagt hat, so, ich habe wirklich das zu einem Fundament gemacht und seine ganze Tragweite verstanden. Und oft ist es so, dass wir als Christen alles Mögliche versuchen zu verstehen von Gott, aber diese eine Sache, das, was er am Kreuz getan hat, das wirklich zu begreifen und zu einem Fundament für alles von unser Leben werden zu lassen, das ist echt, damit sollen wir mal anfangen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil das verändert alles. Ja. Die Bibel sagt, wer glaubt und nicht zweifelt, dem werden die und die und die Dinge passieren. Oder wahrlich, wahrlich, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich weg und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaub, dass es geschehen werde, so wird es ihm geschehen. Also Glauben muss fest sein. Zweifeln heißt, das Fundament wackelt. Wenn es fest ist, ist kein Zweifeln da. Römer 14, Vers 23 sagt er, wer aber zweifelt, also jetzt wieder die Sache mit dem Essen, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Ihr merkt, der Glaube, das Vertrauen muss wirklich fest sein. Und zwischendurch erlebe ich nicht, dass ich merke, in manchen Bereichen ist dieses Fundament noch wackelig oder wurde wieder wackelig durch irgendwelche Zweifel, die aufgekommen sind oder so. Da muss ich mich jedes Mal wieder dazu durchringen, meinen Glauben neu aufzubauen. Meinen Glauben wieder irgendwie ans Kreuz zu bringen. Und da möchte ich euch auch Mut zu machen. Lest viel in der Bibel, gerade die Stellen, die Sache mit dem Kreuz wirklich erklären. Römer 5, Kapitel 5, 6, 7, 8, das sind wahnsinnig gute Stellen, wo wirklich dieses neue Leben auch erklärt wird. Kommt zu der Konferenz, irgendwie Leben im Geist, da geht es um das neue Leben, da geht es um dieses Fundament. Da wird das wirklich auch nochmal erklärt, hoffe ich. Also, wenn es nicht die anderen machen, dann mache ich es. Also, da wird es auf jeden Fall ganz klar erklärt. Und wir müssen das immer wieder aufnehmen, drüber meditieren und nochmal und nochmal und nochmal. Das in uns bewegen, so lange, bis es vom Verstand ins Herz reinrutscht und immer so, bis es festgerüttelt ist. Wenn man irgendwie Pflastersteine legt, dann schmeißt man Kies und Sand und dann geht man mit so einem Rüttelding drüber, das verdichtet das. Und dann kann man hinter diese Steine drauflegen. Und so sollten die Bibelstellen in uns gerüttelt werden, dass sie sich verdichten. Okay? Baut euren Glauben auf. Und die wichtigste Sache dazu ist eine bewusste Entscheidung, aus der Gnade heraus zu leben. Eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich möchte nichts mehr aus eigener Kraft tun. Ich weiß, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, reicht. Und ich lege mein Leben ihm zu den Füßen. Das, was wir auch gerade gesungen haben. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Ich lege es dir vor die Füße. Ich vertraue dir mein Leben an. Und ich will aus Gnade leben. Und dann stellt man sein ganzes Leben drauf. Und da möchte ich euch Mut zu machen. Stellt euer Leben drauf. Ihr seid mit ihm gekreuzigt, sagt die Bibel. Mit ihm gestorben, begraben, wieder auferstanden. Und ihr seid neu, eine neue Schöpfung. In ihm und mit ihm. Lebt das. Lebt das. Okay, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Jetzt habe ich einen letzten Gedanken, den möchte ich noch mit euch teilen. Und zwar dieses alles würde ich mir gerne noch mal angucken. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Was ist denn das alles? Alles ist nicht nur das, was man im Gottesdienst tut oder was man in der stillen Zeit tut, sondern alles ist sozusagen das gesamte Alltagspaket, alles. Alles, ganz von morgens bis abends, 24 Stunden, 7 Tage in die Woche, das alles, was man denkt, tut, fühlt, das ist alles, also der Alltag, das Komplette. Was ist das? Was machen wir da eigentlich? Lass uns unser Glaubens-Alles, unseren Glaubensalltag mal betrachten. Fragen, die wir euch stellen sollten, oder die wir uns stellen sollten, ist, warum tue ich das, was ich tue? Warum bete ich an? Warum stehe ich hier und predige? Warum bete ich für Leute? Warum erzähle ich Leuten von Jesus? Warum lese ich in der Bibel? Warum helfe ich Menschen? Warum? Weshalb tue ich etwas? Welche Motive habe ich? Und wenn es um meine Verhaltensmuster geht, warum tue ich Dinge so, wie ich sie tue? Was ist so? Wieso bin ich so gestrickt, wie ich gestrickt bin? Das muss man mal überprüfen. Denn dieses alles, das ändert sich in unserem Leben, dadurch, dass wir uns ändern. Und dieses alles baut sich auf aus verschiedenen Dingen. Eine Sache wäre so Offenbarungen von Gott. Du siehst irgendeine Stelle in der Bibel und du plötzlich macht es Bang und du verstehst diese Stelle und sie bekommt schlagartig, übernatürlich eine Tiefe, dass du plötzlich dein ganzes Leben sich verändert. Hast du das schon mal erlebt? Also ein einziger Vers, den du vielleicht schon zigmal gelesen hast und mit Kraft des Heiligen Geistes kriegst du eine echte Offenbarung und du sagst, wow, und plötzlich ist alles anders. Und plötzlich, du liest eine Stelle irgendwie, mir ist das passiert, da sagt sagt die Bibel, also ein Vater sagt zu seinem Sohn, und das ist halt Gott, sagt zu uns, du bist immer bei mir gewesen und alles, was mein ist, ist dein. Habe ich schon zigmal gelesen, aber als ich diese Stelle irgendwann dachte, so, oh, alles, was mein ist dein. Ey, ich kann das nicht beschreiben, aber das war so, als wenn Gott das direkt in mein Herz reinspricht. Und es hat sofort was verändert. Mein Alles hat es verändert. Mein Denken hat es verändert. Mein Sein hat es verändert. Wenn ich über mein Leben zurückblicke, dann sehe ich öfters, zurück, wo ist eigentlich von euch was zurück? Zurück ist da, okay. Also wenn ich mein Leben zurückblicke, dann merke ich, dass ich mich verändert habe. Und ich frage mich, wie kommt das? Und ich erlebe, dass mich die Gegenwart Gottes verändert. Das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen. Jedes Mal, wenn ihr in die Gegenwart Gottes kommt, sei es im Gottesdienst, sei es in der stillen Zeit oder irgendwo, ob man auch jetzt bewusst redet oder nicht, aber immer verändert die Gegenwart Gottes ein. Man kommt niemals so raus, wie man reingegangen ist. Und oft merkt man das nicht, weil es ein schleichender Prozess ist, wo Gott einen wiederherstellt, einen restauriert, einen wieder schön macht. Aber so, wenn man so über ein paar Jahre guckt, denkt man, oh, da ist irgendwie alles anders geworden. Einfach, weil man Zeit in seiner Gegenwart verbracht hat. Er hat unser Alles geprägt. In der Gemeinde passiert noch etwas, wie unser Alles geprägt ist. Das ist halt auch, teilweise passiert das bewusst und teilweise unbewusst, nämlich wir prägen uns gegenseitig.
ihr prägt mein Alles und ich präge euer Alles. Also wir lernen voneinander, wir gucken ab, wir entscheiden gemeinsam etwas auf eine besondere Art und Weise zu tun. Und manchmal tun wir auch etwas, weil es alle so tun und wir wissen gar nicht warum. Also da ist dann vielleicht irgendwie unser Storch oder irgendwie eine wichtige Person und die macht irgendetwas und wir denken, das ist gut, dass er das macht, dann machen wir das mit. Und irgendwie 20 Jahre später weiß keiner mehr, warum wir es eigentlich machen, aber wir tun es immer noch. Warum zum Beispiel machen wir freitagsabends die Predigt vor dem langen Teil Lobpreis? Das ist irgendwie schon Tradition geworden. Es gibt einen Grund dafür. Den wissen vielleicht auch noch einige, warum wir das mal ausprobiert haben. Aber viele wissen es halt auch nicht mehr. Das ist halt so. Und manchmal werde ich gefragt, ja, warum macht ihr das so rum? Und ich sage, das ist halt so. Keine Ahnung. Und so ist es auch oft so, dass wir Dinge tun und Traditionen entwickeln und einfach Traditionen pflegen, ohne dass wir wissen, warum. Das passiert dann irgendwie einstudiert und unbewusst. Und da warnt uns der Text, glaube ich, auch, dass wir überprüfen sollten, ob wir Dinge aus Glauben tun oder nicht. Also Glauben, lebendiger Glauben im Vergleich zu tote Traditionen. Es gibt auch gute Traditionen, aber Tradition kann tot werden. Egal, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also auch gute Dinge können Sünde sein. Können uns von Gott bringen, schmutzig machen, entfernen, weil sie nicht im Vertrauen passieren, sondern weil sie aus toter Tradition geschehen. Und ich glaube, dass es eine Tendenz gibt hin zu toter Tradition. Ganz oft passieren Dinge lebendig und im Geist. Der Heilige Geist offenbart irgendwas und wir fangen an, etwas zu tun. Und wir machen das wirklich lebendig, weil wir wissen, das ist gut und Jesus hat das gesagt. Und dann kommt eine Routine rein, das ist auch nicht schlecht, geistliche Disziplin, Routine, es wird immer leichter, wir automatisieren etwas, wir machen es und dann kommt irgendwann über die Generation hin, so vergisst man oft, warum man etwas tut und dann macht man es nur noch, weil es der vorher gemacht hat. Klassisches Beispiel, in der Glaubensbewegung, der Kenneth Hagin hat ja diese Word of Faith, Faith-Sache gegründet und Glaubensbewegung, der wurde über die Jahre sehr oft angekreidet, so einzelne Aussagen. Man hat gesagt, das und das und das und das, wenn ihr, das ist falsch, das ist lieblos, das ist falsch. Interessanterweise, wenn man ihn selber, seine Bücher liest, wenn man ihn selber in die Predigten hört, da war das nie so. Er hat Dinge getan und gemacht, aber die spiegelten sein Sein, seine Erfahrung, sein Leben mit Gott wider. Es war geprägt von seiner Beziehung zu Gott. Es war lebendig. Und irgendwann haben seine Nachfolger und dessen Schüler machen immer noch die gleichen Sachen. Aber diese persönliche Historie mit Gott, die ist verloren gegangen auf dem Weg und sie machen die Dinge nur noch ohne zu reflektieren. Und da passieren Fehler und es wird Sünde, obwohl es gute Sachen sind. Es wird tot. Und so möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch immer mal wieder überprüft und dass wir uns auch in der Gemeinde immer wieder überprüfen, warum machen wir Dinge? Sind es nur noch tote Traditionen oder tun wir die Dinge ja, geisterfüllt, also lebendig? Tun wir die Dinge aus Vertrauen heraus? Und wenn ich merke in meinem Leben, dass ich etwas nur noch tue, weil ich es immer schon so getan habe, dann ist das nicht erstmal nicht schlimm. Weil da kann man auch Buße tun. Man muss das nicht aufhören. Man muss einfach wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Sinn. Und sagen, Jesus, ich habe den Sinn über das, was ich mache, verloren, aber ich lege es dir wieder hin. Ich will das Glauben machen. Mach es wieder lebendig. Zeig mir, warum ich etwas tue und hauch dem wieder neuen Leben ein. Wenn du merkst, dass etwas in deinem Leben nur noch tote Tradition ist, dann lass es einfach den Heiligen Geist wieder lebendig machen. Dann leg es wieder Gott hin und sag, ich will aus Gnade leben. Und dann können Dinge, die gut sind, wieder gut und lebendig sein. Wisst ihr, was ich meine? Ihr guckt mich etwas entgeistert an. Kommt das an? Gut, Halleluja. Dann lassen wir es einfach mal so stehen. Überprüft eure Traditionen, warum ihr so handelt, wie ihr handelt. Und lasst uns immer mehr unser Leben bewusst ans Kreuz bringen und
das, was Jesus getan hat, aus Gnade, das als Fundament für unser Leben werden. Okay? Amen. Jesus,